Auferstehung. Ein Faktencheck. Die Auferstehung ist eine Frage des Glaubens. Dennoch kann man sich ihr auch als historisches Ereignis annähern und die Plausibilität der Nachricht prüfen. Zunächst ist dreierlei klar. Erstens, Jesus ist gestorben. Das wissen wir nicht nur aus der Bibel. Dort wird es aber hinreichend deutlich erwähnt. Neuere Ideen, die in die Richtung gehen, Jesus habe seine Kreuzigung überlebt und sei dann einfach untergetaucht und habe sich dann seinen Jüngern gezeigt, müssen medizinisch und auch im Hinblick auf die Schriftzeugnisse vom Tode Jesu zurückgewiesen werden. Zweitens, der Leichnam Jesu wurde in ein Grab gelegt. In allen vier Evangelien wird von der Grablegung berichtet. Auch danach dieser Umstand noch einmal betont, in der Apostelgeschichte etwa oder im ersten Korintherbrief. Und drittens, das Grab war am Morgen des dritten Tages leer. Das sind die Fakten. Und hier beim leeren Grab beginnt nun die Interpretation. Im Evangelium ist von verschiedenen Zeugen die Rede, die mit Schrecken und Entsetzen auf das leere Grab reagieren. Soldaten, die das Grab bewachen sollten, Frauen, die kamen, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren und die Jünger, die von den Frauen gerufen wurden. Dass das Grab leer war, wurde damals, als eine Nachprüfung noch möglich war, auch von den Römern oder den Juden nicht bestritten. Umstritten war lediglich, warum das Grab leer war. Eine mögliche Deutung lautet, Jesus ist auferstanden. Und das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern leibhaftig. Jesus erscheint nach seiner Auferstehung den Jüngern, körperlich. Und darauf legt der Evangelist Lukas großen Wert, wenn er schreibt, seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Lukas 24, Verse 39 und 40. Und die Jünger können ihren Augen kaum trauen. Sie erschraken und hatten große Angst. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Kurzum, sie sind völlig von der Rolle. Kein Wunder, in den letzten Tagen war ja auch einiges passiert. Und da kann einem der Gedanke kommen, vielleicht haben sich die Jünger die Begegnung mit dem Auferstandenen ja nur eingebildet oder eingeredet. So etwas ist durchaus denkbar. Halluzinationen kommen zumal in Stresssituationen nicht gerade selten vor. Nur ist es schwer vorstellbar, dass verschiedene Menschen an verschiedenen Orten urplötzlich unter der gleichen Psychose leiden, die dann jahrzehntelang andauert und offenbar hoch ansteckend ist. Denn die Geschichte geht ja weiter. Jesus erscheint immer wieder in unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Menschen. Eine Selbsttäuschung ist daher unplausibel. Und wenn es keine Selbsttäuschung war, dann vielleicht ein gigantischer Betrug? Über solche Betrugsabsichten wurde damals schon spekuliert, unter der jüdischen Obrigkeit. Matthäus berichtet davon in Kapitel 27. Deswegen auch der Stein, deswegen die Wachen. Warum aber erwähnt der Evangelist Matthäus dies? Wenn es den Betrug gab, könnten diese Worte dazu dienen, ein erklärendes Argument für die Skepsis nachzuschieben, die eine Generation nach Christus auftrat. Was jedoch eindeutig gegen die Betrugsthese spricht, das ist die Geschichte der Urgemeinde, der jungen Kirche. Eine Lüge gibt man irgendwann auf, wenn der Preis zu hoch wird. Einen Betrug gesteht man ein, wenn der Widerstand zu groß wird. Zumindest zieht man sich dann schweigend zurück. Das Gegenteil ist aber der Fall. Gegen alle Widerstände wird die Nachricht verbreitet. Warum hielten sie daran fest, obwohl sie sehr oft das Leben kostete? Der jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapide, der selbst nicht an die Auferstehung glaubte, hält es für unwahrscheinlich, dass sich das Christentum ohne die leibliche Auferstehung Jesu so entwickelt hätte, wie es sich entwickelt hat. Also rein faktisch, einfach nur, was die Entwicklung des Christentums angeht. Anders gesagt, wenn es ein Betrug gewesen wäre, dann gäbe es heute keine Kirche und keine Christen. Dass heute jeder dritte Mensch Christ ist, spricht klar gegen den Betrug. Aber bleiben wir trotzdem nochmal bei dieser These. Eine typische Erklärung für das leere Grab lautet, dass der Leichnam Jesu gestohlen worden sei. So schreibt es schon Matthäus 28, Vers 13, eben um die Auferstehung vorzutäuschen. Und das liegt ja auch erstmal nahe. Etwas ist nicht mehr da, dann wird es wohl jemand weggenommen haben. Klar, mein Fahrrad ist nicht mehr da, wo ich es hingestellt habe, dann wird es wohl jemand geklaut haben. Der Leichnam Jesu ist nicht mehr da, wo wir ihn hingelegt haben, dann hat ihn wohl jemand gestohlen. Gegen die Leichenraubhypothese sprechen allerdings drei Dinge. Erstens die Wachen vor dem Grab. Zweitens der Stein vor dem Grab. Beides in Matthäus beschrieben. Und drittens der Umstand, dass im Grab Leinentücher gefunden wurden. Das ist Johannes 20,5. Höchstwahrscheinlich jene, mit denen man Jesu einbalsamierten Leichnam nach jüdischem Brauch umwickelt hatte. Auch das beschreibt Johannes Kapitel 19. Die Diebe hätten also zunächst den Stein vom Eingang zum Grab entfernen müssen, ohne die Wachen zu alarmieren. Und statt um den Leichnam möglichst schnell aus dem Grab zu stehlen, sollen sie diesen erstmal in aller Ruhe aus den Leinentüchern gewickelt haben, um diese dann im Grab zurückzulassen. Nicht ohne zuvor das Schweißtuch von den Leinentüchern separiert und säuberlich zusammengebunden zu haben. Denn so steht es in Johannes 20,7. Das alles ist höchst unwahrscheinlich. Also, keine Selbsttäuschung, keine Täuschung durch die Freunde Jesu, kein Betrug, kein Diebstahl des Leichnams, dann bleibt eigentlich nur die Auferstehung. Außer den Evangelien gibt es weitere biblische Hinweise auf die Auferstehung Jesu. In einem Brief an die Gemeinde in Korinth, der etwa 20 Jahre nach der Auferstehung verfasst wurde, beschreibt der Apostel Paulus die Stimmung in der Jerusalemer Urgemeinde und nennt neben Kephas, also Petrus, und den 12, also den Aposteln, weitere Zeugen, nämlich 500 Brüder, von denen die meisten, so schreibt Paulus, zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefs noch am Leben sind. Wenn Paulus ganz unbefangen schreibt, dass die meisten der Zeugen noch leben, hält er sie offenbar für so glaubwürdig, dass er keine Nachfragen fürchtet. Zuvor fasst Paulus den christlichen Glauben zusammen. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wurde begraben und am dritten Tag auferweckt. 1. Korinther 15, Verse 3 und 4. Petrus wiederum stellt sich und die anderen Apostel als Zeugen zur Verfügung. An Pfingsten spricht er in Jerusalem zur mehrheitlich nichtchristlichen Bevölkerung und stellt die Auferstehung in den Mittelpunkt. Er sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Apostelgeschichte 2, 32. Auch er scheut offenbar keine kritischen Nachfragen. Ja, und dann noch etwas anderes, die Zeugen selbst. Es sind zunächst Menschen, die in der Antike gar keine Zeugen sein konnten. Frauen. Mal zwei, Matthäus, mal drei, Markus, mal eine ganze Gruppe, Lukas. Dazu ein Mann, der sich selbst diskreditierte, weil er 3 Tage zuvor dreimal gelogen hatte. Petrus. Nach Lukas 24, 12. Auch darüber berichten die Evangelisten schamlos. Warum aber erzählen sie die Geschichte so unglaubwürdig? Mit Zeugen, die in den Augen der antiken Leserschaft gar keine sind. Die einzig plausible Antwort lautet, weil sie genau so geschehen ist, diese Geschichte. Das heißt, sie ist wahr. Und die Nachricht von der Auferstehung ist keine Fake News. Frohe Ostern!